Liebe Gemeinde, oh komm, ach komm vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. Ein schönes Adventslied, so richtig zum Mitseufzen. Ja, Jammertals Leben ist ein Jammertal. Ein ganz individuelles Jammertal. Also bei mir persönlich klappt es hier nicht, zwickt es da. Ärger mit den Kollegen, Krankheit, keiner interessiert mich, für mich es ist ein Jammertal. Oder das ganze Leben, ganz allgemein, ein Jammertal. Sittenverfall in der Gesellschaft. Familien, Politik, Umwelt, alles im Verfall. Jammer, Jammer. Und wenn man dann noch den Predigttext des heutigen Sonntags liest, auf dem Gottesdienstblatt, dann ist es ganz um einen selbst und die Welt geschehen. Dann ist eine depressive Jammertalfahrt eigentlich kaum aufzuhalten, zu bremsen. Es werden, kannst du einblenden, Jonas? Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Stern. Und auf Erde wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und der Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte des Himmels werden ins Wanken geraten. Oha, die Welt fährt vor die Wand. Und man muss dazu gar nicht die Bibel aufschlagen, um zu sehen, dass die Welt vor die Wand fährt. Manchmal reicht es eigentlich auch, nur die Zeitung aufzuschlagen, Nachrichten zu schauen. Liebe Gemeinde, es ist zum Heulen, ein Jammertal. Und das hat auch schon der Evangelist Lukas gewusst. Nicht nur individuelle Jammertäler gibt es, sondern ganze Weltjammertäler. Das ganze Universum versinkt laut Lukas im Chaos. Die Kräfte der Himmel werden ins Wanken geraten. Nicht nur die Welt, das ganze Universum wird kollabieren. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht. Den Völkern wird bange sein. Ja, stimmt auch. Die kleinen Erdbeben meines persönlichen Lebens und die Erdbeben dieser Welt, sie können einen schon bange machen. Durch die Jahrtausende waren persönliche Ausbrüche und Vulkanausbrüche, waren persönliche Einschläge ins eigene Leben und waren Meteoriteneinschläge. Durch die Jahrtausende waren Ehe- und Familienkriege und Völkerkriege für gläubige Menschen immer wieder Hinweise, jetzt ist das Ende nahe. Jetzt ist es soweit. Etliche hier haben ja noch die Kriegsjahre oder zumindest die unmittelbaren Jahre danach miterlebt. Dachte man da manchmal nicht auch, jetzt kommt der Herr wieder, jetzt geht die Welt unter? Oder meine Eltern berichteten mir von der Kuba-Krise. Da dachten sie, jetzt steht die Welt am Rand des Dritten Weltkriegs. Jetzt ist vorbei. Und die Jüngeren hier, die wir hier sitzen, gemeinsam mit den Älteren, vor Kriegen in dieser Welt, rund um die Welt, heute jetzt an diesem Adventssonntag, kann man, wenn man möchte, die Zeitung zugeschlagen lassen und die Augen schließen. Aber selbst wenn wir die Augen schließen, da sind doch innere Bilder vor uns, oder? Tschernobyl, Fukushima, 9/11, Tsunami, Nahe und Mittlerer Osten, Ukraine, sterbende Menschen vor unserer Haustür im europäischen Mittelmeer, Elend im Kongo, Klimaerwärmung, Kollaps der Meere. Irgendwie will das heute nicht so eine richtige Adventspredigt werden. Ungemütliche Szenen, so wenig adventlich. Die Endzeitrede Jesu, die ist so wenig adventlich. Ungemütliche Szenarien, das ist ja noch harmlos ausgedrückt. Wenn man überlegt, was Jesus alles vor Augen hat und was wir heute alles vor Augen haben müssen. In den nächsten Minuten möchte ich drei mögliche Wege aufzeigen, wie man mit solchen Lebens- und Weltszenarien, mit solchen Jammertälern umgehen kann. Vielleicht gibt es noch mehr Wege. Aber jetzt erstmal drei mögliche Wege, mit dem persönlichen oder gesellschaftlichen Chaos, mit dem Verfall, mit den Nöten dieser Welt umzugehen. Und wir alle, ich kann mich entscheiden, wie ich das tue. Eine erste Lebenseinstellung: Es ist, wie es ist. Und ich kann sowieso nichts dran ändern. Es ist, wie es ist, und ich kann sowieso nichts dran ändern. Diese Es-ist-wie-es-ist-Mentalität, die lässt sich aus meiner Sicht grob unterscheiden in zwei Varianten. Die eine, die depressive Variante, die andere, die egoistische Variante. Es ist, wie es ist, die depressive Variante. Mir wird ganz lange bange, wenn ich diese Welt sehe. Wie gesagt, das beschreibt ja auch schon der Evangelist Lukas. Auf Erden wird den Völkern bange werden und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen. Mein Leben ist im Eimer, diese Welt ist im Eimer, da ist nichts mehr zu machen. Da stecke ich den Kopf in den Sand. Bloß nicht hinsehen, bloß nicht zu viel Zeitung lesen, Bibel lesen, oh, diese prophetischen Dinger da. Ich kann das wirklich keinem Menschen, liebe Gemeinde, ich kann es keinem Menschen verübeln, wenn man so drauf ist, wenn man so denkt. Wenn ihre oder seine Welt aus den Fugen gerät oder die ganze Welt, das ist schon eine mögliche Reaktion, den Kopf in den Sand zu stecken. Das hat mit charakterlicher Veranlagung zu tun, dass man das tut, mit Erziehung, mit Prägung und mit manchen anderen Faktoren. Es gibt auch noch die egoistische Es-ist-wie-es-ist-Variante. Solange ich kann, hole ich das Beste für mich raus. Die Welt ist vielleicht im Eimer, aber ich mache mir nichts und für mich das Beste draus. Ich hau noch mal so richtig einen raus. Ich meine, ist ja sowieso egal, wir können ja sowieso nichts retten. Ich lebe in vollen Zügen und auf vollen Autobahnen. Ich meine, ich als Einzelner, also mal unter uns, ich als Einzelner, ich kann doch nun wirklich nichts machen, oder? Von solchen Leuten schreibt der Evangelist Lukas nichts, aber es gibt sie trotzdem. Und ich kann das den Menschen auch nicht verübeln, wenn sie so ticken. Das ist ein möglicher Umgang mit dem Jammertal. Wenn jemand so denkt, wenn jemand alles mitnimmt, was mitzunehmen ist, dann will ich das gar nicht verurteilen. Auch für einen solchen Umgang mit dem Leben und der Welt gibt es gute Gründe. Aus meiner Perspektive, okay, aus meiner, wirkt das recht sinnentleert. Ja, vielleicht auf den ersten Blick oberflächlich. Aber liebe Gemeinde, wem will man es eigentlich verübeln, wenn er oder sie so lebt, wenn man nicht christlich aufgewachsen ist oder nicht irgendwann Christ geworden ist oder wenn man nicht wenigstens humanistisch geprägt ist oder in irgendeiner friedliebenden anderen Religion vernünftig sozialisiert wurde, dann kann man das keinem Menschen verübeln, dass er so drauf ist. Die egoistische Es-ist-wie-es-ist-Variante, die verharmlost manchmal auch die Situation der Welt. Naja, komm, so schlimm ist das doch nicht, was gerade läuft, oder? In Gesellschaft und Politik und weltweit und Klima und so. Mensch, jetzt schau nicht so sauer drein. Du, schon in den 80er Jahren haben die uns gewarnt vor dem sauren Regen. Und guck mal, dieses Jahr kriegt jeder wieder seinen Weihnachtsbaum. Alles gut, die haben übertrieben. Man kann es auch verharmlosen, die Situation. Aber eine hat uns reingegrätscht in die beschauliche, alles halb so schlimm Haltung. Die grätschende Greta. Die Greta, die hat uns daran erinnert, dass wir uns die Greta-Frage stellen können, was unser Leben und unsere Welt angeht. Klick bitte. Ich stelle mir die Greta-Frage. So kann ich mit dem Jammertal umgehen. Ja, diese junge Dame ist die bekannteste Umweltaktivistin unserer Zeit. Viele vergessen, dass es vor ihr schon Generationen an Umweltschützern gegeben hat, ganze Massenbewegungen. Sie jedoch ist unsere heutige Ikone, aufgetaucht aus den schwedischen Weiten der unberührten Natur, und sie hat uns deutlich gemacht, dass die Natur nicht mehr unberührt ist. Dass wir uns rühren sollten, um die Welt zu retten. Ganz egoistisch für uns selbst und ganz selbstvergessen für unsere Nachkommen. Diese junge Frau, geliebt, verehrt, bewundert und verachtet, gehasst, fertig gemacht zugleich, sie stellt nicht nur sich selbst, ich glaube, sie stellt uns allen die Greta-Frage. Wie gehst du um mit dem Jammertal? Wie gehen wir um mit dem Niedergang der Welt? Was tust du, damit die Welt nicht gegen die Wand fährt? Aus meiner Sicht wirkt die Greta-Frage wesentlich sinnvoller, ja sinnstiftender als die depressive oder egoistische Es ist, wie es ist Einstellung. Und drittens, ich kann mich entscheiden, wie ich mit meinem Leben und mit der Weltsituation umgehen möchte. Ich stelle mir nicht nur die Greta-Frage, sondern ich stelle mir die Gretchen-Frage. In Goethes Faust sagt Gretchen, fragt Gretchen den Heinrich, nun sag, wie hältst du es mit der Religion? Der Evangelist Lukas verbindet das Thema Chaos in der Welt, im Universum, womöglich auch Chaos im eigenen Leben, ganz eng mit der Frage nach der Religion, mit der Frage nach der Wiederkunft Jesu. Wenn ihr so etwas erlebt, schreibt Lukas, wenn für euch die Welt aus den Fugen gerät, und das kann man jetzt im übertragenen oder wortwörtlichen Sinn verstehen, wenn deine Welt aus den Fugen gerät, wenn das passiert, dass die Welt ins Wanken gerät, sagt Lukas, dann seid nicht lange bange. Nein, es ist nicht und bleibt nicht, wie es ist. Lukas sagt, verfallt nicht in Depression oder egoistische Lebensgestaltung. Meint nicht, dass die Greta-Frage alles sei. Stellt euch auch der Gretchen-Frage. Wie hältst du es mit dem wiederkommenden Christus? Wie hältst du es mit dem wiederkommenden Gott? Wie hältst du es mit Jesus Christus? Wenn du an Jesus Christus glaubst, da ist sich der Evangelist Lukas ziemlich sicher, kannst du mit erhobenem Haupt und mit freiem, aufrechten Gang durch dein Leben gehen und die Probleme und Sorgen der Nöte und Sorgen und Nöte dieser Welt ins Auge schauen. Wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du, wenn das Chaos anfängt, wenn es erlebbar wird, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann kannst du dein Haupt erheben, weil sich deine Erlösung naht. Liebe Gemeinde, Christen haben angesichts eigener oder gar angesichts der Weltprobleme noch nie den Kopf in den Sand gesteckt. Sie waren und sind auch nicht darauf bedacht, nur an sich zu denken. Christen ziehen sich nicht auf eine Insel der Seligen zurück, wo noch anscheinend alles in Ordnung ist. Und da sitzen sie und schauen, wie die Welt vor die Wand fährt. Nein, sie waren auch noch nie in der Versuchung zu glauben, die Christen, dass sie die Welt retten könnten. Sie haben immer daran festgehalten und sich daran orientiert, dass der Retter der Welt ihnen von vorne entgegenkommt. Christinnen und Christen gehen erhobenen Hauptes durch die Welt. Und mit erhobenem Haupt gehen sie mit den Problemen dieser Welt um, weil sie glauben dürfen, dass die Hilfe ihnen von vorne schon entgegenkommt, dass der Heiland schon auf sie wartet, dass der alles gut machen wird. Ja, und Christen stellen sich selbstverständlich auch die Greta-Frage. Wir lassen doch die Schöpfung Gottes nicht vor die Wand fahren. Wir ziehen uns nicht auf die Insel zurück und sagen, da ist noch alles so wie im Paradies, in unseren christlichen Kreisen. Quatsch. Wir schauen nicht zu, wie alles zerfällt. Nein, wir geben alles, damit das Leben erhalten bleibt, damit Leben gefördert wird, damit Leben möglich wird. Wir sind doch Gottes Kinder. Und Gott ist ein Liebhaber des Lebens. Wie könnte uns da das Leben auf dieser Welt egal sein? Liebe Gemeinde, wir dürfen mit fester Freude durch unser Leben gehen. Aufrechten Hauptes. Wir dürfen und können die Probleme dieser Welt angehen. Hans-Dieter Hüsch war einer, der auch mit erhobenem Haupt gelebt hat, weil er wusste, dass der Erlöser ihm entgegenkommt. Er hat uns einen Psalm hinterlassen, den Dezemberpsalm.
Mit fester Freude laufe ich durch die Gegend, mal durch die Stadt, mal meinen Fluss entlang. Jesus kommt, der Freund der Kinder und der Tiere. Ich gehe völlig anders. Ich grüße freundlich, möchte alle Welt berühren. Mach dich fein, Jesus kommt. Schmück dein Gesicht, schmücke dein Haus und deinen Garten. Mein Herz schlägt ungemein, macht Sprünge, mein Auge lacht und färbt sich voll mit Glück. Jesus kommt, alles wird gut.
Ja, ja, alles wird gut. Unsere Erlösung naht. Liebe Gemeinde, Christinnen und Christen sind keine Menschen, die den Kopf senken, sondern die den Kopf erheben, weil Christus uns aufrichtet, weil Christus uns entgegenkommt. Was für ein wunderbarer Bibeltext. Zum Schluss noch drei Dinge, sozusagen ein Sammelsurium. Ich muss das einfach noch loswerden, weil ich habe es gelesen und es hat mich beschäftigt und begeistert. Nicht so direkt am Text, aber drei Dinge noch. Erstens, der Theologe Helmut Gollwitzer lebte in einer Zeit, die für viele Christen nach direkt bevorstehender Endzeit aussah. So, jetzt bricht die Welt zusammen. Sogenannte deutsche Christen steckten ihre Köpfe mit nationalsozialistischen Machthabern zusammen. Er predigte erhobenen Hauptes über unseren Text heute und widersetzte sich dem Nichtstun mancher Christen in der damaligen Zeit, indem er seinen Mitchristen am 2. Advent 1939, also heute vor 80 Jahren, wie folgt ansprach. Liebe Freunde, das Weltende ist nicht so, wie wenn ihr in irgendeinem Zauberbuch oder von einem Hellseher einen Bericht über das Weltende lest, wie einer es in seinen Fantasien erblickt hat. Wir sprechen auch nicht von einem Weltende, das aus sich selbst oder irgendeinem Vorgang der Natur kommt, sondern wir sprechen von einem Ende der Welt, das dadurch kommt, dass er kommt. Er bringt dieses Ende. Indem Christus sein wahres Wesen aufdeckt, zerbricht die Welt. Sie zerbricht daran, dass ihre Wahrheit aufgedeckt wird. Helmut Gollwitzer, Predigten aus dem Kirchenkampf. Liebe Gemeinde, das macht mir Hoffnung, ein Leben voller liebender Taten, voller Hingabe zu leben. Nicht diese Welt, nicht wir Menschen werden das Ende bestimmen. Weder durch unser Handeln noch durch unser Nichthandeln. Christus wird das Ende bestimmen. Und ein zweites. Der Bibelvers, sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres und die Menschen werden vergehen vor Furcht, den hat Jesus sicherlich nicht weissagend vorhergesagt auf die Situation, die heute erlebt werden muss von ertrinkenden Menschen im Mittelmeer. Aber ich habe bei diesem Vers in der vergangenen Woche immer wieder Richtung Mittelmeer gedacht. Und dass nun ausgerechnet in der vergangenen Woche die evangelische Kirche Deutschlands ihren Kopf nicht in den Sand gesteckt hat, sondern die Kirchenkämpferin Sandra Bilz. Am Ende des Kirchentages hat sie diesen Spruch gesagt, man lässt keinen Menschen ertrinken, Punkt. Und dieser Satz von Sandra hat Geschichte geschrieben. Die EKD hat das Projekt Wir schicken ein Schiff initiiert, ein Hoffnungszeichen mitten im tobenden Meer, das schon für viel zu viele Menschen das Ende der Welt bedeutete. Ich freue mich wirklich sehr, dass der Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden wenigstens ein Bündnispartner dieses Projektes geworden ist. United for Rescue, zu Deutsch vereint zur Rettung. Das sind Christen, so machen die das. Die engagieren sich. Sie wissen für sich selbst, ja, die Rettung kommt mir schon entgegen. Da werde ich doch wohl retten, wen und was ich kann. Und zum Schluss, im März diesen Jahres hatte ich ja hier erstmals wieder gepredigt. Das war schön und hatte für mich schöne Folgen. Ein Vers aus dem Hebräerbrief war der Predigttext. Ich weiß gar nicht, ich hatte Postkarten mitgebracht vor einem halben Jahr, aber da sind sehr viele übrig geblieben. Vielleicht möchten heute ja einige noch zum wiederholten Male oder auch zum ersten Mal diese Postkarte mitnehmen. Sie hatte einen wunderbaren Bibelvers als Grundlage. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen.